Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. So, Katharina, ich bin ja die super Impfbefürworterin eigentlich für alles. Aber man muss mich ja manchmal so ein bisschen ausbremsen, weil Impfen ist nicht immer zwingend besser als nicht impfen, sondern man muss eben, und deswegen sind meine Kinder dann auch irgendwann nicht nochmal Covid geimpft worden, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwer erkranken, niedriger war, als dass sie eine Nebenwirkung von der Impfung haben. Und darum geht's ja. Und genau das möchte ich von dir noch mal genauer erklären. Wie kriegt denn sowas raus, was jetzt irgendwie besser ist? Impfen oder nicht impfen? Das geht jetzt gerade auch ganz viel um HPV-Impfung. Ich weiß nicht, ob du die Diskussionen darum mitgekriegt hast. HPV ist ja eine Impfung, die man inzwischen auch bei Jungen macht, weil man doch ganz genau weiß, oder sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist und man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass diese Cervixkarzinome, die ja bei Frauen gar nicht so selten und sehr bösartig sind, weil man sie sehr schwer feststellt und spät feststellt und so, dass die von diesen HPV-Viren ausgeht und man deswegen die Kinder impfen soll. Und dann kommen einem trotzdem immer wieder Menschen an und sagen, nee, alles Quatsch und nee, machen wir nicht und so. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, wie mache ich das, dass ich dann rauskriege, wie groß die Gefahr ist und wie kann ich mich da vielleicht auch für mich selber entscheiden?
Ja, also wovon du hier ja sprichst, ist Risikoabwägung. Und Risikoabwägung ist, kann aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich ausfallen. Also halt aus Sicht der Gesellschaft, wo ein Interesse da ist, dass möglichst viele geimpft sind, und zwar von denjenigen, bei denen vor allem potenziell auch die Impfung wahrscheinlich weniger Schaden anrichtet, als sie nutzt, um diejenigen zu schützen, die man aus irgendwelchen Gründen nicht impfen kann, damit halt ein Virus oder eine Erkrankung möglichst wenig Chancen hat, sich auszubreiten, ja. Aber aus meiner individuellen Sicht kann diese Risikoabwägung anders aussehen. Das Problem mit so Risiken ist halt immer, wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Und selbst wenn eine Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, sehr, sehr klein ist, kann es mich halt trotzdem erwischen, ja. Und dann ist es halt nicht schön. Das ist die große Herausforderung an uns jeweils, also an uns als Individuen, mit dieser Unsicherheit und mit dieser Risikoabschätzung umzugehen und halt eben nicht zu sagen, so, ja, nur was mir passieren kann, bin ich grundsätzlich dagegen, ja, also so, oder sich vielleicht auch darauf zu verlassen, dass sich halt andere impfen lassen. Also es ist eine wahnsinnig schwere Frage und deswegen tendiere ich als Statistikerin dazu, mich hier wirklich auch auf die Statistik zu verlassen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Drücken davor, dass ich mich selber zu intensiv damit auseinandersetze, was würde es denn bedeuten, wenn ich einen Impfschaden hätte? Oder was würde es denn bedeuten, wenn ich mich nicht impfen lasse und krank werde, sondern dann wirklich auf die Zahlen zu schauen und sagen so, okay, was sind die Abwägungen? Wie wahrscheinlich bin ich, wie stark geschützt? Wie wahrscheinlich wird mir durch die Impfung was passieren? Und dann einfach von den Zahlen her ausgehe. Aber das ist echt keine einfache Entscheidung.
Genau, das ist die Entscheidung vor allem, also für mich kann ich das leicht entscheiden, aber solange meine Kinder noch nicht volljährig sind, ist das ja noch viel schwieriger. Ich meine, du bist auch Mutter, du bist sogar noch häufiger, also du bist doppelt so häufig Mutter wie ich. Und ich finde, da ist ja die Entscheidung am allerschwierigsten, ne? Also die Vorstellung, dass du dein Kind hast impfen lassen gegen eine Erkrankung, die vielleicht jetzt gar nicht so schlimm tödlich ist, wobei man das ja eben immer nicht weiß. Ich habe ja sehr lange in der Charité in der Kinderklinik gearbeitet und habe Erkrankungen gesehen, die angeblich ja praktisch nie tödlich sind und wo dann eben doch was war, wo ich gedacht habe, boah, das ist jetzt impfpräventabel. Dadurch bin ich natürlich, das weiß ich, auch extrem gebiased, dass ich eben gar nicht mehr so ganz entscheiden kann und dann eigentlich ziemlich dankbar bin, wenn andere Leute für mich entscheiden, ob das jetzt besser ist oder nicht. Also das ist, ne, wenn du einmal ein Kind gesehen hast mit einer Herpesmeningitis, dann denkst du, gut, dass meine Kinder geimpft sind. Aber das ist ja eine absolute Rarität, dass diese Erkrankung wirklich tödlich ist. Und das als Eltern zu entscheiden, finde ich ganz schwierig. Und deswegen bin ich der STIKO, also unserer ständigen Impfkommission in Deutschland, so dankbar und finde diese Arbeit so grandios, weil die müssen genau das tun, was du gerade beschreibst. Die müssen sich die knallharten Daten und Fakten dazu angucken, um dann zu entscheiden. Und das ist halt halt oftmals nicht so leicht, weil in dem Stadium, wo die entscheiden sollen, gibt's eben gerade mal die Zulassungsstudien und es gibt noch keine großen Beobachtungsstudien und es gibt noch wenig Untersuchungen dazu. Und dann erwartet man von diesen Menschen, dass die sehr, sehr lebensentscheidende, also für viele Menschen entscheidende Entscheidungen treffen und das auf einer manchmal eben unsicheren Datenbasis. Das finde ich ganz schön schwierig. Ich würde jetzt von meiner Warte aus für mich selber sage ich, alle Impfungen, die es so gibt, die ich irgendwie brauchen könnte, die mache ich einfach. Aber das entscheide ich für mich selber und das ist natürlich viel schwieriger, als das zu entscheiden für andere. Ich habe zum Beispiel meine Kinder, bevor wir nach Vietnam gefahren sind und mehr in Reisfeldern unterwegs waren, gegen japanische Enzephalitis impfen lassen und habe nachher gedacht, das war jetzt keine evidenzbasierte Entscheidung, weil die Wahrscheinlichkeit, bei der Form zu reisen, die wir gemacht haben, war nicht besonders groß. Andererseits haben meine Kinder nie auch nur das kleinste bisschen Nebenwirkung von Impfungen gehabt. Ich auch nicht. Ich habe 3 Corona-Impfungen gekriegt mit den 3 gängigen Impfstoffen. Ich habe AstraZeneca gekriegt, ich habe Moderna gekriegt und ich habe BioNTech gekriegt und habe auf keine, auch nur eine Rötung meiner Einstichstelle gehabt. Da bist du natürlich dann als Mensch auch irgendwie gebiased, ne? Und da ist es eben ganz schwierig. Und das, was ich gesagt habe, das ist eben auch etwas, du musst dir eben sowohl die Zulassungsstudien angucken, aber die sind ja nicht mit so viel 1000 Patienten gemacht, dass du wirklich schon die ganz seltenen Nebenwirkungen auch gesehen hast. Und das ist natürlich dann eine ganz große Schwierigkeit beim Entscheiden, dass du dann abwarten musst, bis diese Impfung dann wirklich vielen Menschen gegeben worden ist und du dann die super seltenen Nebenwirkungen hast. Und dann kommt ihr ins Spiel. Dann müsst ihr anfangen zu gucken als Statistiker, was dann eben dabei rauskommt.
Ja, ich finde es toll, wie du das so beschreibst, auch wie sehr du darüber halt reflektierst, ja auch über dieses, ich bin dann selber gebiased. Weil das ist eigentlich das, was man für sich selber schon tun kann, auch wenn man sonst vielleicht nicht so vertraut ist mit Statistik und mit Risikoanalyse, sich mal zu überlegen, verhalte ich mich eigentlich selber konsistent? Also so, war ich gegen die Corona-Impfung, aber habe kein Problem damit, mich impfen zu lassen, damit ich eine Reise machen kann, weil ich sonst mein Visum nicht kriege. Ja, also so bin ich da eigentlich, stimmt es eigentlich überein, wie ich mich da verhalte oder bin ich da widersprüchlich in meinem eigenen Verhalten? Ich finde schon, was wir jetzt auch lernen können aus der Impfkampagne von Corona, ist so dieses teilweise sehr unkritische Befürworten der Impfung. Ja, also wir haben in der Unstatistik ganz am Anfang ja auch gesagt, okay, Impfen positiv, es gibt mehr, was dafür spricht, als dagegen spricht, zumindest ab einem gewissen Alter, was die Daten zu dem Zeitpunkt auch hergegeben haben und sie jetzt ja immer noch tun. Also für bestimmte Bevölkerungsgruppen definitiv ja. Aber deswegen darf man trotzdem nicht hergehen und sagen, so die Impfung ist super und die schützt irgendwie 90% oder zu 90% und Boosterimpfung schützt nochmal 90% mehr oder solche Sachen oder erhöht irgendwie den Impfschutz um Faktor 10. Wo man so eher das Gefühl hat, das ist jetzt so eine schlechte Marketingkampagne als einfach ein verantwortungsbewusster Umgang mit Daten. Das finde ich halt so dieses Problem, dass wenn dann Risiken runtergespielt werden und der Nutzen halt übertrieben dargestellt oder halt zumindest missverständlich dargestellt wird, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Mehrheit der Bevölkerung versteht, was es eigentlich heißt, wenn aus einer Studie rauskommt, die Impfung schützt zu 90%. Gerade wenn es nur eine Zulassungsstudie ist, dann ist es ja so eingeschränkt vom Ergebnis.
Und von den Menschen, die in diese Studie eingeschlossen werden. Und ich kann mich auch noch sehr gut, wir sind jetzt wieder bei Corona, das wollten wir eigentlich gar nicht immer so betrachten, aber wie am Anfang alle gedacht haben, so jetzt bin ich geimpft, jetzt kann ich den Mundschutz weglassen, weil man noch nicht wusste, dass es eben keine sterile Immunität hat. Und dann kamen die ersten sogenannten Impfdurchbrüche und so und dann waren alle irgendwie ganz verzweifelt. Und da finde ich eben auch, da war man am Anfang bei Corona sehr, sehr, sehr euphorisch nach diesen Zulassungsstudien. Und das finde ich eben die große Schwierigkeit. Die Zulassungsstudien, weil das eben randomisiert kontrollierte Studien sind und weil man sehr genau hinguckt, wen man da eben am Anfang erstmal impft und weil man eben nicht alle impft. Da haben wir es wieder mit der Übertragbarkeit der Studien auf die Gesamtbevölkerung. Das ist eben eine ganz schwierige Sache. Und deswegen verstehe ich die große Schwierigkeit der Arbeit der STIKO, die eben am Anfang ja nur diese RCTs haben. Und dann sollen sie entscheiden, dass es eben für alle anderen auch gilt. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit.
Ja, sehe ich genauso. Und darüber, glaube ich, könnte man auch mal sprechen, wie viel Verantwortung dann eigentlich auch bei Statistikern liegt, ja, oder bei der STIKO, die du jetzt gerade erwähnst, aber dass es halt nicht einfach so ein Job ist, den man macht wie jeder andere auch, sondern dass da unglaublich viel dranhängt, Verantwortung für Menschen, für die Gesellschaft, die wir eigentlich viel zu wenig honorieren.
Absolut. Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.